Ja, wir dürfen uns also heute mit dem ersten Brief an die Thessalonicher etwas mehr beschäftigen. Sicher nicht ein Brief, wenn man anfängt in der Bibel zu lesen, mit dem man anfängt. Ich glaube kaum, dass hier jemand ist, der sagt, als ich anfing in der Bibel zu lesen, habe ich mit dem ersten Thessalonicher Brief begonnen. Wahrscheinlich auch war es nicht der erste Brief, den ihr im Neuen Testament gelesen habt. Man fängt ja meistens mit Evangelien an, nicht? Wenn man das Neue Testament anfängt. Aber auch von den Briefen wird man normalerweise nicht den Thessalonicher Brief als ersten Brief lesen. Die meisten beginnen mit dem Römerbrief, der auch in der Reihenfolge der Briefe als erster Brief nach der Apostelgeschichte, nach dem letzten historischen Buch, aufgeführt ist. Aber der Thessalonicher Brief ist wahrscheinlich der erste Brief des Neuen Testamentes, der zuerst geschriebene. Der Galaterbrief, den kann man schlecht zeitlich einsortieren, aber in Bezug auf alle anderen Briefe ist es ziemlich klar, dass der Thessalonicher Brief der erste Brief des Apostel Paulus überhaupt war. Das große Thema wurde schon in der Vorrede genannt. Dieses hat ein zentrales Thema: das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen. Jetzt steht das da, ist da so eine Posaune abgebildet, nicht? Und das steht da auf Englisch: perhaps today, vielleicht heute. Das wurde in der Vorrede ja auch schon gesagt, dass das ein Ereignis ist, dass wir jeden Moment erwarten dürfen, und wir sollten auch in der Erwartung dieses Kommens des Herrn Jesus täglich leben. Ich will ganz kurz etwas sagen über die Entstehung der Versammlung oder Gemeinde in Thessalonich. Wir finden hier einen Ausschnitt aus einer Karte, wo ein Teil Griechenlands abgebildet ist. Paulus hat diesen Ort Thessalonich besucht auf seiner sogenannten dritten Missionsreise, die ihn ja nach Europa geführt hat. Er wollte eigentlich weiter in Kleinasien arbeiten, aber dann hat der Geist Gottes ihn daran gehindert. Er hat dieses Hindern des Geistes Gottes gespürt, und dann hat er in einem Traumgesicht einen mazedonischen Mann gesehen, der ihm gesagt hat: komm hier, kommt hier herüber. Er hat dann dieses Gesicht mit seinen Begleitern besprochen. Und sie waren alle doch der Meinung, dass das ein Ruf Gottes sei nach Europa. Sie sind dann von Troas, da sieht man noch die Anfangsbuchstaben TR, aufgebrochen, per Schiff dann nach Philippi. Das war die erste Station auf europäischem Festland. Und dort ist auch durch den Dienst des Apostels Paulus eine Versammlung entstanden. Philippi, dort ist er, wir wissen das, ins Gefängnis gekommen, zusammen mit Silas, wo dieses Erdbeben geschah, sodass ihre Fesseln frei wurden. Der Kerkermeister sich bekehrte. Wir denken auch an Lydia, die Purpurkrämerin. Und er musste aber die Stadt dann verlassen, und als nächstes kam er dann nach Thessalonich. Und diese Missionsreise war etwa von 51 bis 54 nach Christus. Er besuchte also auf dieser Missionsreise in Europa nacheinander die Städte, zuerst Philippi. Das finden wir in Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 40. Dann das, was uns jetzt interessiert, danach Thessalonich. Das wird berichtet in Apostelgeschichte 17, die ersten 8 Verse, dann von dort nach Beröa, dort die nächsten 6 Verse, dort sprechen von diesem Ereignis, dass er dort war. Dann waren es eifersüchtige Juden aus Thessalonich, die Paulus nachgereist waren nach Beröa und dort auch die Bevölkerung der Stadt aufhetzte gegen den Apostel, sodass er auch Beröa verlassen musste. Und er ist dann nach Athen gegangen. Von dort nach Korinth, wo er längere Zeit geblieben ist. Und von dort ist er dann wieder nach Ephesus, an das asiatische Land, zurückgefahren, nach Kleinasien. Also diese Orte sind uns bekannt, dass er sie aufgesucht hat. Wir wissen nicht, ob in Athen eine Versammlung entstanden ist. Wir wissen, er hat dort gepredigt auf dem Areopag. Aber wir lesen dort nicht, dass dort ein Zusammenkommen der Gläubigen entstanden ist. Wohl aber in Philippi, in Thessalonich, in Beröa und in Korinth. Weiter noch zu dem Thema. Paulus ist an 3 Sabbaten in der Synagoge, also in der Stadt Thessalonich, gab es Juden, die dort in der Diaspora waren, in der Zerstreuung, und dort eine Synagoge besaßen. Und in diese Synagoge ist Paulus an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten gegangen und hat Jesus als Christus bezeugt. Es ist ja immer, wenn es heißt, er bezeugte Jesus als Christus, dann kommt uns das ein wenig eigenartig vor, weil wir sprechen von Jesus Christus in einem Wort, nicht sagen Jesus Christus. Aber erstmal war Jesus eine historische Person, die gelebt hat, von der auch einiges gewusst wurde in der damaligen Zeit. Das war auch bekannt geworden. Aber dass dieser Jesus, der da gelebt hatte, nun der verheißene Messias ist, und Messias heißt im Griechischen ja dann Christus, genau das war das Anliegen von Paulus, das aus den Schriften, vor allem jetzt den Juden natürlich, die das Alte Testament kannten, ihnen zu zeigen, dass diese Person Jesus, die gelebt hat und was sie getan hat und geredet hat, dass genau diese Person der verheißene Messias oder Christus ist. Nun gab es einige Juden, die sich überzeugen ließen von dieser Beweisführung, andere dagegen nicht. Der Dienst hat als Wirkung, dass einige Juden und viele anbetenden Griechen, das waren also solche, die den wahren Gott anbeteten, man nannte das Proselyten, die sich also dem jüdischen Glauben zugewandt hatten, die auch dort in der Synagoge zugegen waren. Und dann wird noch extra betont, einige vornehme Frauen, ich vermute auch griechische Frauen, warum sie extra erwähnt werden, weiß ich nicht. Von ihnen wird gesagt, dass sie dieser Botschaft Glauben schenkten. Ob Paulus noch während der anderen, er war also 3 Sabbate, das sind also mindestens 2 Wochen, wenn er an einem Sabbat ankam, nicht? Dann sind mindestens 2 Wochen bis vielleicht 3 Wochen war er dort. Wir können uns kaum vorstellen, dass er nur an 3 Tagen sich geäußert hat. An 3 Tagen war er eben dort in der Synagoge, wo man am Sabbat zusammenkam. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch in den Häusern, wo man ihn eingeladen hat, weitergesprochen hat. Nach einem Aufruhr durch die übrigen, also die Juden, die nicht glauben, werden Paulus und seine Mitarbeiter von den Brüdern nach Beröa gesandt, wo sie auch in der Synagoge predigten. Das hatten wir schon angeführt. Auch diese schon, die ungläubigen Juden aus Thessalonich, haben dann auch in Beröa einen Aufstand bewirkt und dort, von dort aus verlässt Paulus dann Mazedonien. Das ist der obere Teil von Griechenland hier, das ist Mazedonien. Ja, und geht in den unteren Teil von Griechenland, die Provinz Achaia. Dazu gehört dann die beiden großen Städte Athen und Korinth. Silas und Timotheus, seine Begleiter, sind noch eine Zeit in Beröa geblieben und von dort aber Paulus dann weiter gefolgt nach Athen. Und Paulus ist so besorgt, vor allem um die Versammlung in Thessalonich, weil dort, wie gesagt, dieser Widerstand der nicht dem Evangelium glaubenden Juden sich so deutlich gezeigt hat, dass er die Stadt verlassen musste, und nicht nur das, dass sogar diese erbosten Juden aus Thessalonich dann einen Aufruhr in dem doch relativ entfernt gelegenen Beröa in Gang gesetzt haben, zeigte, wie groß der Hass dieser Juden gegen diese Botschaft war. Und da war er sehr besorgt um die kleine Schar in Thessalonich, die noch ganz jung im Glauben war, die nun diesen Juden am Ort ausgesetzt waren. Und aus dieser Sorge heraus sendet er Timotheus von Athen aus nach Thessalonich zurück, um Erkundigungen einzuziehen, wie es den Geschwistern dort geht. Und er selbst reist dann aber weiter nach Korinth. Und Timotheus kommt dann von Thessalonich mit guten Nachrichten aus diesem Ort von den Geschwistern nach Korinth und gibt Paulus darüber Bericht, wie es denn um die Geschwister steht. Und da war ich jetzt ein wenig zu schnell. Und aufgrund der Nachricht, die jetzt Paulus erhalten hat durch Timotheus, der also noch einmal in Thessalonich gewesen ist, schreibt Paulus jetzt von Korinth aus den ersten Brief an die Thessalonicher, um sie im Glauben zu befestigen. Das so kurz die Dinge, die wir wissen müssen, wenn wir jetzt diesen Brief ein wenig anschauen wollen, also wie ist die Versammlung entstanden und wieso sieht sich Paulus veranlasst, einen Brief so früh eigentlich an sie zu schreiben. Die Probleme der Thessalonicher. Also das ist die Ursache für diese beiden Briefe. Die Thessalonicher wurden verfolgt. Eben wie gesagt, nicht von den Heiden, sondern von den Juden. Und brauchten Trost. Das werden wir vor allem im 1. Thessalonicher finden, in den ersten drei Kapiteln. Das sind die Kapitel, wo Paulus tröstet, wo er auch viel von dem spricht, wie er in ihrer Mitte gewesen ist und wie er sie erlebt hat. Dort ist sehr viel Persönliches und wie es ihm verlangt, sie wiederzusehen und warum er Timotheus zu ihnen geschickt hat. Das alles hängt mit dieser Sache zusammen, dass sie verfolgt wurden, und es ist dort keine Lehre enthalten, keine tieferen Belehrungen, sondern einfach ein Ernstnehmen ihrer Situation und ein darauf Eingehen. Und wie er ihnen zeigt, dass er sich ihrer schwierigen Lage sehr wohl bewusst ist. Aber sie brauchten auch Belehrung, weil es solche gab, die behaupteten, dass die Drangsal zeige, die Not, in der sie waren, dass der Tag des Herrn schon da sei. Da gab es solche, die sagen, ja, die Not, die jetzt da unter euch ist, die Verfolgung, der ihr ausgesetzt ist, das ist der Tag des Herrn mit seinen Gerichten. Das ist aber das Thema des zweiten Briefes, ja, wo das Thema eingehend behandelt wird. Die Thessalonicher wurden aber nicht nur verfolgt, das war also diese äußere Bedrängnis, sie hatten auch etwas ganz Positives. Sie erwarteten den Herrn Jesus. Wenn ihr da mal, wir kommen noch zu dem Vers, aber wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dann werdet ihr finden, dass das ein Kennzeichen war von ihnen in Vers 10, dass sie den Sohn Gottes aus den Himmeln erwarteten. Da Paulus hatte davon gesprochen, dass der Sohn Gottes wiederkommen würde. Und das war nicht für sie einfach nur ein Lehrsatz, sondern das war eine geistliche Wirklichkeit für sie. Und das erwarteten sie. Aber Paulus hatte manches in Bezug auf das Kommen des Herrn Jesus noch nicht gesagt. Und sie deutete oder sie waren besorgt, weil einige in der kurzen Zeit jetzt, von der Entstehung der Versammlung bis dass Timotheus zu ihnen kam, waren schon Geschwister bei ihnen verstorben. Ob auf unnatürliche Weise durch Verfolgung, ich meine also durch Gewaltanwendung oder einfach durch Alter, das lässt Paulus in seinem Brief offen. Das steht nicht dabei, ob da also Menschen in der Verfolgung gestorben sind, als Märtyrer oder ob einfach aus Altersgründen. Und wenn man denkt, dass das erst vielleicht ein paar Monate her war, nicht zwischen der Anwesenheit von Paulus dort und der Gründung der Versammlung und diesem ersten Brief, und da waren schon welche heimgegangen, das ist für mich immer ein Zeichen, wie wichtig es ist, sich zu bekehren. Die waren gerade ein paar Monate gläubig und dann sind sie verstorben. Und wenn sie vorher gestorben wären, ohne sich zu bekehren? Aber in Bezug auf diese, die da gestorben sind, waren sie jetzt einfach verunsichert. Sie hatten gedacht, dass jetzt alle, die da gläubig geworden sind, alle zusammen würden erleben, dass der Herr kommt. Das hatten sie erwartet. So lebendig war ihre Hoffnung. Die haben gesagt, gemeinsam, wir alle, die wir jetzt hier im Raum in Thessaloniki sind, wir alle, wir werden den Herrn sehen, der wird kommen. Und jetzt waren welche von ihnen. Und dann dachten die, was ist jetzt mit denen? Wir haben ja immer noch die Chance, das zu erleben. Wir haben sie immer noch, aber die haben sie nicht mehr. Was ist denn jetzt damit? Das war ihre Frage. Da waren sie beunruhigt. Das war auch die Liebe zu denen, die verstorben war, dass sie sagen, ja, die haben das jetzt ja nicht mehr. Was ist jetzt mit denen? Da brauchten sie also Belehrung bezüglich dieses Punktes. Dann war noch etwas, das war jetzt ein bisschen negativ. Da haben einige gemeint, ja, wenn der Herr bald kommt, mal gucken, wie viel habe ich noch auf dem Konto? Ach, das reicht noch. Das reicht noch, kann ich meine Arbeit heute hinlegen, von den Ersparnissen kann ich leben, bald kommt der Herr, also lassen wir mal das Arbeiten sein. Da gab es auch solche. Das war nicht so in Ordnung und auf diesen Punkt muss Paulus auch eingehen. Da brauchten sie Ermahnung. Übrigens haben wir hier, sie brauchten Trost, sie brauchten Belehrung, sie brauchten Ermahnung. Und wenn wir uns heute sehen, dann brauchen Gläubige heute das auch. Es gibt Gläubige, die in schwierigen Umständen sind. Sei es Krankheit, sei es beruflicher Art, sei es Nöte mit Kindern, sei es Nöte in einer Gemeinde. Die brauchen Trost, Zuspruch. Dann gibt es Gläubige, die sind relativ unbelehrt. Die wissen vieles noch nicht aus Gottes Wort oder wissen es falsch. Die brauchen Belehrung. Und dann gibt es Gläubige, die wissen manche Dinge sehr gut, die tun sie bloß alle nicht. Die machen sie mal anders, als das, wie es in Gottes Wort steht. Setzen sich über Dinge hinweg. Wir brauchen Ermahnung. So haben wir diese Dinge heute noch genauso nötig wie damals die Thessalonicher. Allen diesen Problemen begegnet, die dort konkret in Thessalonich war, begegnet Paulus in den beiden Hirtenbriefen an die Thessalonicher. Es ist eigentlich ein Hirtenbrief, alle beide. Da ist jemand, der besorgt ist um die Schafe dort. Es sind eigentlich keine Lehrbriefe in dem Sinne wie der Römerbrief oder wie der Epheserbrief. Dennoch, wie gesagt, enthalten beide Briefe auch Lehre punktuell in Bezug auf das Kommen des Herrn Jesus. Inhaltsübersicht jetzt über diesen ersten Brief. In den ersten Versen haben wir des ersten Kapitels den Dank und die Freude über die Thessalonicher und das, was sie taten und die Nachricht, die Paulus erhalten hatte durch Timotheus. Dann ein sehr großer Abschnitt, praktisch das ganze zweite und dritte Kapitel überschreibe ich mal die Liebe des Apostels für die Thessalonicher. Das hat damit zu tun, dass er ihm schreibt, wie er bei ihnen gewesen ist, was er bemerkt hat, als er bei ihnen war, wie er sich nach ihnen sehnt, wie er Timotheus schon geschickt hatte, wie er die Nachricht bekommen hatte, wie er aber weiter in seinem Herzen noch den Wunsch hat, sie aufzusuchen, wieder aufzusuchen. Dieser Abschnitt vor allem enthält viel, viel Trost. Dann in den ersten 12 Versen von Kapitel 4 finden wir erste Ermahnungen verschiedener Art. Wir werden das sehen. Dann, das habe ich extra rot hervorgehoben, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Die Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Das ist also das lehrmäßige Zentrum dieses Briefes, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Diesen Abschnitt werden wir dann wohl nach der Pause sehr ausführlich machen, weil es wirklich der Kern dieses Briefes ist. Und das Kapitel 5 schließt dann mit weiteren Ermahnungen und den Schlussworten. Das ist so im Groben die Einteilung dieses relativ kurzen Briefes, 5 Kapitel. Jetzt zu diesem ersten Dank und Freude über die Thessalonicher, in den erste Kapitel ist das, die Verse 1 bis 10. Zuerst haben wir den Gruß. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Was auffällt, ist, dass Paulus sich nicht als Apostel vorstellt. Das ist einerseits darin, dass hier nicht tiefe, ganz neue Belehrungen kommen, wenn auch, wie gesagt, es sogar eine neue Offenbarung gibt in Bezug auf die Entrückung. Wir werden das noch sehen, aber es ist nicht wie im Brief an die Römer oder die Epheser grundlegende Lehre. Es ist auch nicht ein Brief, die Thessalonicher haben in keiner Weise die apostolische Autorität des Apostels angezweifelt, wie zum Beispiel die Korinther. Da gab es unter denen einige, die die Autorität des Apostels anzweifelten. Und da musste Paulus sehr wohl darauf bestehen. Und da hat er auch Befehle gegeben. Und die unterstreicht er, indem er seine Apostelschaft sehr deutlich hervorhebt. Auch im Galaterbrief, wo falsche Lehren waren, muss er seinen Anspruch, dass er Apostel des Herrn ist, deutlich herausstellen. Hier jedenfalls aber nicht. Dann möchte ich noch auf eine Besonderheit hier hinweisen. Es ist die Versammlung der Thessalonicher. Es ist nicht die Versammlung in Thessalonik. So wie das zum Beispiel in Korinth war, die Versammlung Gottes in Korinth. Da war also das Zusammenkommen in Korinth, aber ob alle, die in diesem Zusammenkommen in Korinth wohnten, ist noch eine andere Frage. Korinth war einfach eine Metropole in Südgriechenland, neben Athen, die größte Stadt dort, und hatte einen weiten Einzugsbereich. Und da kamen Leute, zum Beispiel aus Kenchrea, nicht? Das war eigentlich ein eigenständiger Ort. Das war eine vorgelagerte Hafenstadt von Korinth, nicht? Aber die wohnten nicht direkt in der Stadt Korinth, sondern in einem Vorort, und die kamen aber nach Korinth in die Versammlung. Das war die Versammlung in Korinth. Aber hier in Thessalonich, das ist übrigens der einzige Brief, wo das so ist, die Versammlung der Thessalonicher. Das heißt, alle Geschwister, die dort zusammenkamen, waren auch aus Thessalonich. Das ist, wenn man hier fragen würde, die Versammlung der Zeller, na, weiß ich nicht so ganz, ob das hinhauen würde. Bernd, du bist aus Eschede. Andere sind aus anderen Orten. Aber das zeigt eigentlich den Gedanken, den Gott eigentlich doch auch hat. Gott wünscht eigentlich gerne, dass an jedem Ort ein Zusammenkommen ist. Wenn es irgend möglich ist. In Eschede und so weiter. Heute sind die Dinge manchmal anders, dass das nicht mehr so ist. Aber ich glaube nicht, dass man sagen sollte, ja, ich versammle mich jetzt auch in Eschede mit Christen in Celle, und die Gläubigen in Eschede, da gibt es zwar welche, aber die geben mich nichts an. Das ist nicht nach Gottes Gedanke, nicht? Man sollte das nie aus dem Hinterkopf verlieren. Kann Gott vielleicht ein Zusammenkommen an dem Ort haben, wo ich lebe? Hier war es die Versammlung der Thessalonicher. Er dankt dann in den Versen 2 bis 3, nicht in jeder Versammlung kann Paulus danken für die Dinge, die er von den Geschwistern weiß. Hier aber dankt er, und das ist einer der Verse in der Bibel, wo diese drei Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe, in einem Vers vorkommen, in Vers 3. Nicht? Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieses Dreigestirn christlicher Tugend kommt in diesem dritten Vers vor, wie es an wenigen Stellen im Neuen Testament so kompakt geschieht. Aber das Interessante ist, dass Paulus nicht einfach nur dankt für ihren Glauben, für ihre Liebe und für ihre Hoffnung, sondern dass er dankt für die Werke des Glaubens, für die Bemühung der Liebe und für das Ausharren der Hoffnung. Also die drei Begriffe werden genannt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber man merkt, das waren nicht nur theoretische Vokabeln, sondern die äußerten sich ganz praktisch. Da waren Werke, die durch Glauben gekennzeichnet waren. Da waren nicht nur, ja, die haben sich irgendwie lieb, nein, da waren Bemühungen der Liebe, da war deutlich was zu merken. Die haben sich Mühe gegeben. Und da waren die nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern Hoffnung in schwierigen Umständen. Sie haben ausgeharrt in dieser Drangsal und die Hoffnung dabei nicht aufgegeben. Das ist interessant, wenn man das Vergleich, dieses Lob hier mit dem Lob im ersten Sendschreiben an Ephesus. Wenn ihr das mal aufschlagt in Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2, Sendschreiben an Ephesus. Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit oder Mühe, kann man auch übersetzen, und dein Ausharren. Alle die Dinge, die bei den Thessalonichern auch da waren. Werke, Mühe und Ausharren. Äußerlich Äußerlich war da alles in Ordnung. Bloß die Verbindung nach innen, zu diesen inneren Dingen, Glaube, Liebe, Hoffnung, wird bei ihnen nicht genannt in Ephesus. Und dann sehen wir später auch, dass Paulus sagen muss, oder Johannes, der Herr Jesus ja eigentlich, das ist ja sein Urteil, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Also, es kann, beides ist eine Gefahr. Es kann sein, dass man, dass äußere Aktivitäten noch da sind, aber die tiefe innere Motivation, die Quelle, die, das ist nicht mehr, es kommt nicht mehr aus der Quelle. Oder umgekehrt, jemand sagt, ja, ich habe Liebe, ich habe Hoffnung, ich habe Glauben, aber man sieht gar nichts. Da ist nach außen nichts zu sehen. Bei manchen ist nach außen viel zu sehen, Aktivität meine ich jetzt, viel Aktivität, aber innerlich fehlt etwas. Es kommt nicht von innen her, sondern es ist einfach Aktivität, ja, nicht mehr. Und so sehen wir schön bei den Thessalonichern, waren die inneren Dinge da, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber sie zeigten sich wirklich auch nach außen. Und dafür dankt Paulus. Dabei erinnert er sie an die Auserwählung, Vers 4. Da sagt er, das ist ein ganz interessanter Satz, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Auserwählung ist ja die Auserwählung Gottes vor aller Zeit. Ja, woher wusste Paulus das denn? Hat der Gott, sage ich mal, in die Bücher geguckt? War der bei Gott und hat gesagt, zeig mal her, ich will mal sehen, hast du den da auserwählt und den da? Natürlich nicht. Aber woher wusste er das dann? Weil die Thessalonicher so echt waren. Ihr Leben machte klar, dass sie wirkliche Christen waren. Da war man nicht unsicher, nicht? Manchmal ist es so, da sagt jemand, ich bin Christ, und dann guckt man sein Leben an und weiß man nicht so ganz, nicht? Wir haben das im 2. Timotheusbrief, wo es das große Haus da gibt, da dieses doppelte Siegel, nicht? Der Herr kennt, die sein sind. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, in der großen Masse der Christenheit, da kann man manchmal nicht mehr ganz sicher sein, ist das wirklich ein Kind Gottes oder nicht? Behauptet der zwar, aber na, dann heißt es, der Herr weiß es, der Herr weiß es. Aber was haben wir dann zu tun? Wir haben von der Ungerechtigkeit abzustehen. Und wenn ein Kind Gottes in Ungerechtigkeit lebt, ermahne ich ihn ein- oder zweimal, und wenn er dann davon nicht lässt, trenne ich mich von ihm. Ich habe abzustehen von der Ungerechtigkeit. Ich weiß schon, was ich dann zu tun habe. Gottes Wort sagt mir das ganz klar. Ich sage dann noch einmal, zwei, dreimal ermahnen. Aber wenn der dann in der Ungerechtigkeit fortfährt, dann muss ich mich davon distanzieren. Aber hier bei den Thessalonichern war das alles so klar, ihr Lebensführung so klar, dass Paulus sagt, ich weiß, ihr seid auserwählt. Es kann nicht anders sein. Bei euch ist alles echt. Dann in den Versen 5 bis 8 spricht er von der Art des Evangeliums, wie es bei ihnen war, und seiner Ausbreitung durch sie. Es wird erst einmal gesagt, dass sie das Wort Gottes in Vers 6, ja, wie es war, eben in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, ach, wenn Paulus verkündigt hat, dann hat er das immer in großer Gewissheit getan. Er hatte natürlich gegenüber uns schon einen Vorteil. Er hatte Christus gesehen in der Herrlichkeit, auf dem Weg nach Damaskus. Und das haben wir noch nicht. Und dieses Ereignis, das hat ihn natürlich geprägt. Aber ich hoffe, dass wir unserer Sache auch sicher sind. wenn wir anderen das Evangelium verkünden, dass wir nicht nur meinen, ja, also ich bin ziemlich sicher, das stimmt alles, was in der Bibel steht. Ich meine, also da, dem kann man vertrauen und ich würde Ihnen raten, auch Ihr Vertrauen darauf zu setzen. Also wenn wir so an die Menschen rangehen, dann müssen wir nicht wundern, dass sie äußerst wenig bekehren. Das ist keine große Gewissheit, ja. Sind wir absolut gewiss, dass das Wort die Wahrheit ist und dass der Herr Jesus die Wahrheit ist, dann sollten wir auch mit dieser Gewissheit auftreten können. So ist Paulus aufgetreten und noch in der Kraft des Geistes. Und dann hatten sie das Wort aufgenommen und dabei sogar unter Drangsal, nicht? Ich denke mir, als Paulus dort in der Synagoge gepredigt hat, in der Synagoge waren alle Juden. Da sind ja nicht alle in dem Raum, haben Hurra geschrien. Nicht? Haben gesagt, auf die Botschaft haben wir schon immer gewartet. Danke, dass du gekommen bist. Ein Teil hat das so gesagt. Ja, und der andere Teil, nein. Ja, und ich denke, das war nicht so eine ruhige Zuhörerschaft, wie jetzt hier gerade sitzt, nicht? Nachdem der Paulus so eine halbe Stunde gesprochen hat in der Synagoge, da ist aber dann losgegangen. So kann ich mir das schon vorstellen. Da ist aber losgegangen. Die einen haben das angenommen, die anderen eben nicht. Und da kam Widerstand. Und das haben die natürlich schnell gemerkt, die nicht glaubten. Oh, die wackeln da. Die hören dem ja immer zu. Die scheinen das ja anzunehmen, was der sagt. Und da haben sie sofort Druck gekriegt. Sofort. Unter Drangsal haben sie das Wort angenommen, nicht? So war es gewesen. Und dann lesen wir in Vers 8, dass sie das trotzdem mit großer Freude getan haben. Freude des Heiligen Geistes. Die Freude ist eine Frucht des Geistes. Das sieht man übrigens so wunderschön auch bei dem Kämmerer. Also da ist dann Philippus, nicht? Philippus verkündigt ihm das Evangelium anhand von Jesaja 53, was er ja gerade liest, in der Rolle, die er gekauft hatte in Jerusalem. Und der Kämmerer bekehrt sich, wird getauft und dann wird Philippus ja von Gott entrückt. Und plötzlich ist der Kämmerer wieder allein. Und was heißt es dort? Er ist völlig konsterniert oder er ist völlig durcheinander. Was ist denn das jetzt hier? Nein. Da heißt es, er zog seinen Weg mit Freuden. Er zog seinen Weg mit Freuden. Da sehen wir, das ist diese Freude des Heiligen Geistes. Und die war hier auch bei den Thessalonichern. Da fragen wir uns mal, haben wir die letzte Woche Freude gehabt? Einfach Freude darüber, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir an den Herrn Jesus glauben dürfen, dass er unser Heiland ist, dass er der Herr der Herren ist. Haben wir irgendwann die Woche über Freude gehabt? Eigentlich haben wir viel Grund, uns zu freuen. Diese Thessalonicher hatten das, so hatten sie das Wort aufgenommen, trotz dieses Widerstandes aus den Reihen der Juden. Und so, wie sie das aufgenommen haben, heißt es, dass sie allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden sind. Also Mazedonien, das ist die andere Versammlung, die wir noch von Mazedonien kennen, ist Philippi, die erste Stadt. Und dann Beröa, die dritte Stadt. Und aber gab es sicher noch mehr Gläubige, außer in diesen drei Städten in Mazedonien. Allen denen waren die Thessalonicher ein Vorbild. Und nicht nur ihnen, sondern auch den Gläubigen von Achaia. Das heißt vor allem die große Versammlung in Korinth, von wo aus Paulus ja diesen Brief geschrieben hat. Und wie diese Thessalonicher zum Glauben gekommen sind, das war bis nach Korinth runtergesickert. Ja, bis dorthin war das den Menschen zu Ohren gekommen. Und dann in den Versen 9 und 10 haben wir dann das Zeugnis über ihre Bekehrung, ihren Dienst und ihre Erwartung. Das ist jener bekannte Vers. Dass sie sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt haben, dass sie, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Ich denke manchmal, das sind für mich so drei Zeitstufen. Das eine ist, sie haben sich bekehrt. Anders wie wir von den Götzenbildern. Die meisten von ihnen waren, viele von ihnen, das erfahren wir jetzt in diesem Vers, dass es nicht nur Juden waren. Gut, da waren ja auch, hatten wir schon gesehen, anbetende Griechen, aber die anbetenden Griechen waren Proselyten. Das heißt, die hatten wahrscheinlich schon keine Götzenbilder mehr. Und doch muss es auch noch welche gegeben haben, die wirklich bis dahin Götzendiener gewesen sind. Auch die haben sich bekehrt von den Götzenbildern. Das ist also Vergangenheit. Ich denke, dass die meisten hier im Raum sich auch bekehrt haben. Ich hoffe, alle haben sich bekehrt. Das ist Vergangenheit. Wir haben uns einmal bekehrt zu Gott. In Buße und Glauben an Gott gewandt. Bei manchen liegt das vielleicht noch nicht so lange zurück, bei manchen liegt das schon länger zurück. Was haben wir seitdem getan? Was haben wir seit dem Tag unserer Bekehrung getan? Das, was die Thessalonicher getan haben, was haben die denn getan? Das steht hier. Um dem lebendigen Gott zu dienen, das haben sie getan. Sie haben dem lebendigen Gott gedient. Warum steht hier das Wort lebendig? Ja, weil vorher die toten Götzenbilder waren, nicht? Die Götzenbilder, steht nicht, dass sie tot waren, aber das wird damit natürlich impliziert. Sie waren tot, tote Götzen. Und jetzt dienten sie dem lebendigen Gott und dem wahren Gott. Haben wir das seit unserer Bekehrung auch getan? Oder haben wir uns nur bekehrt, damit wir in den Himmel kommen? Und alles andere ist uns dann egal. Hauptsache bekehrt, da komme ich in den Himmel und jetzt kann ich weiterleben wie bisher. Nein, eigentlich sollen wir uns bekehrt haben, um Gott zu dienen. Das ist eigentlich Gegenwart. Bekehrung, Vergangenheit. Jetzt Gott dienen und jetzt kommt der Blick in die Zukunft. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und jetzt tönt Paulus schon ganz vorsichtig an, das Thema, was er dann im zweiten Brief, er sei nicht richtig entwickelt, der uns erretten wird vor dem kommenden Zorn. Weil ich doch sagte, da gab es solche, die sagten, ihr seid schon mitten in der Drangsal. Die Verfolgung, die ihr erleidet, das ist die Drangsalzeit. Das ist der Tag des Herrn. Und da sagt er, nein, nein, nein. Wir erwarten den Herrn Jesus und der kommt, um uns zu erretten vor dem kommenden Zorn. Wenn der kommt, dann haben wir mit dem Zorn Gottes, der kommt, nichts mehr zu tun. Das sagt er hier so fast in einem Nebensatz schon. Bin da ein bisschen lang geblieben, aber gut, eine halbe Stunde habe ich noch. Jetzt kommen wir zu diesem langen Abschnitt, Kapitel 2 und 3, wo Paulus vor allem seine Fürsorge für diese Geschwister in Thessalonich zum Ausdruck bringt. In den ersten beiden Versen erinnert er sie an seinen Besuch bei ihnen. Dann in den Versen 3 bis 12, in diesem langen Abschnitt, über seinen Dienst in ihrer Mitte. Da will ich zwei Dinge von hervorheben. Er war unter ihnen gewesen in Vers 7, zart, er sagt das nicht nur von sich, sondern auch von seinen Mitarbeitern, wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Bei uns in der Familie liegt das ja nun jetzt schon viele, viele, viele Jahre zurück. Aber ich darf das jetzt so beobachten bei meinen Kindern oder bei meinen Schwiegerkindern. Anna hat auch gerade ein kleines, das sie nährt. Und meine Tochter in Basingsfeen, wo ich heute Mittag losgefahren bin, hat auch gerade ein kleines Kind, das sie noch nährt. Und dass dieses Bild nimmt der Apostel Paulus, um zu zeigen, wie er in ihrem, dieses eine Bild, er nimmt noch ein zweites, aber dies nimmt er zuerst, das Bild einer Mutter, das ein Kind nährt und pflegt. Dann ist klar, die nähren, das Kind braucht Milch, andererseits muss es auch gepflegt werden, das kann ja noch nicht selbst auf Toilette gehen, sage ich mal, ja, das muss sauber gemacht werden. Aber nicht nur das Pflegen ist mehr als nur das Kind reinigen, nicht? Das ist ja schon so, wenn man das Kind stillt, dass man es im Arm hält. Anders geht das ja nicht. Man muss es dabei im Arm halten. Das ist ja schön, nicht? Bei der Kuh geht das anders um den Kalb. Das muss dann nicht sein. Das kann die Milch auch so nehmen, ja? Aber beim Kind ist das so schön. Anders kann das Kind die Milch, dass die Mutter es am Körper hat. Das ist sehr schön. Das hat etwas mit Pflegen zu tun, ja. Beim Nähren schon pflegen, Liebe geben, Nähe, Bewusstsein der Nähe. Und das Kind ist eben doch noch relativ hilflos. Und ich denke, wenn Paulus dieses Bild einer Mutter verwendet, dann will er sagen, so sind junge Gläubige. So sind sie. Sie sind noch nicht selbstständig. Sie brauchen Hilfe. Und so wie eine Mutter sich um ein Kind annimmt, so war Paulus, wir müssen denken, es waren ja auch nur knapp 3 Wochen, die er bei ihnen war. Und doch war er wie eine nährende Mutter. Wenn wir uns Sorge machen um Geschwister, denken wir an ein solches Bild? Wie sehen wir Geschwister? Wie verhalten wir uns ihnen gegenüber? Kommt dieser Aspekt auch zum Tragen? Das Zweite, was er dann noch sagt, ist, dass er in Vers 11, ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln. Also das beobachte ich jetzt auch immer gerade bei meinen Kindern. So bei Tisch, da benimmt sich jetzt irgendein Kind daneben. Knufft den Bruder oder Schwester neben sich so richtig, nimmt dem gerade, der will die eine Wurstscheibe haben, nein, da kommt die Hand, schießt vor und zack, das gehört mir. Und dann kommen die Tränen, ja. Und dann ist es der Vater, wenn er bei der Mahlzeit dabei ist, nicht die Mama, nicht die Mutter. Der Vater, der sagt, so nicht. Ganz deutlich. Das sind jetzt Kinder, Alter 4 Jahre, 5 Jahre, ja, 6 Jahre. Die das schon verstehen können, die das schon verstehen können, die ermahnt werden müssen. Und da tut es im Allgemeinen, habe ich beobachtet dort bei meinen Kindern, da tut es der Vater. Das ist jetzt eine andere Komponente. Wir hatten gerade mehr dieses Pflegen, dieses Nähren, aber Paulus hat nicht nur dieses getan, auch ermahnt. 3 Wochen! War bei ihnen, die waren gerade zum Glauben gekommen und dann war der schon am Ermahnen. Ja, da würde man sagen, ja, da ist aber ein bisschen schnell, Paulus. Also hör mal, lass doch mal erst ein bisschen. Doch, hat er gesagt hier, haben euch ermahnt. Das sind ja nun keine Babys, nicht? Das, ja, geistlich schon noch, aber das sind trotzdem erwachsene Menschen. Und wenn Gottes Wort so klar sagt und man klar was dagegen handelt, dann wird man auch ermahnt. Und da kann man nicht sagen, erst so laissez-faire, nicht? Anti-autoritäre Erziehung in der Gemeinde am besten auch noch. Alle sollen alle nach ihrer Fassung selig werden. Soll jeder machen, was er will? Nein, so nicht. Wenn dann Gottes Wort klar sagt, so, dann muss man das auch so vorstellen. Dann muss ermahnt werden. Und das hat Paulus getan. Aber beachten wir, Paulus unterscheidet jetzt nicht in diesem Brief, an einem anderen Brief, durchaus zwischen einem Zuchtmeister und einem Vater. Der Zuchtmeister ist nicht schwierig. Jedes Mal einem auf die Finger hauen, ja, das ist nicht so schwierig. Ein Vater ist schon noch etwas anders. Da merkt man, der liebt die Kinder. Und das kostet ihn Herzblut. Als nur da nüchtern zu ermahnen, so nicht und so nicht und so. Ja. Also nicht, dass man mal, es geht um Ermahnen, aber väterlich ermahnen, nicht wie ein Zuchtmeister. Dann in den Versen 13 bis 16 erinnert Paulus an die Drangsal der Thessalonicher. Wie gesagt, er war ja am Ende selbst, sagen wir mal in Anführungszeichen, ein Opfer dieser Verfolgung, dass die Brüder in Thessalonich ihn wegschicken mussten und er dann nach Beröa gegangen ist. Er selbst hat das ja miterlebt. Und ich vermute, wie ich das vorhin schon äußerte, dass dieser Widerstand von Seiten der Juden sich in diesen 3 Wochen mehr und mehr aufbaute, weil Paulus ja in der Synagoge gepredigt hat. Und er hat natürlich auch gemerkt, ein Teil nimmt es an und ein Teil nimmt es nicht an. Und da rumort es immer mehr bei denen. Und so hatte er natürlich selbst mitbekommen von ihrer Not. Wir lesen da, dass sie gelitten haben. Denn Brüder, Vers 14, ihr seid Nachahmer der Versammlung Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden. Das ist ja immer, kann ja auch schon ein Trost sein, nicht? Wenn man Widerstand bekommt und merkt, ja Moment, aber Gläubige am anderen Ort, die haben ja auch den Widerstand. Ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt, dem das so schlecht geht, der so in Nöten ist, sondern dort die Christen in dem anderen Land, dort in Judäa, denen ging es ja ganz genauso. Das kann, wie gesagt, schon ein gewisser Trost sein, dass man nicht alleine nur der Verfolgte ist. Und daran erinnert sie Paulus. Dann in den Versen 17 bis 20 finden wir seinen Wunsch, sie wieder zu besuchen. Paulus wollte das schon 2-mal tun, aber Satan hat ihn gehindert. Das ist interessant, wie das hier formuliert ist. Satan hat ihn gehindert. Ja. Natürlich nahm er das letzten Endes aus der Hand Gottes. Aber hier heißt es nicht, der Heilige Geist hat uns gehindert, nicht wie in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist wollte, dass sie nach Europa kamen. Hier war das Werkzeug der Verhinderung wirklich Satan gewesen. Aber Paulus hat sich nicht einfach drüber weggesetzt, sondern hat das letzten Endes aus der Hand Gottes genommen. Wenn auch Gott Satan irgendwie als Werkzeug benutzt hat und war bisher noch nicht gekommen. Dann in den ersten 5 Versen von Kapitel 3 haben wir dann, das ist ja auch schon Vergangenheit, lesen wir so schön, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und euch zu trösten hinsichtlich des Glaubens. Dieser Ausdruck, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, das meint natürlich in ihrer Seele aushalten, ja. Da sehen wir, wie tief die Empfindungen des Paulus für die Thessalonicher waren. Der hat nicht nur gedacht, naja, komm, können wir ja mal wieder besuchen, waren wir schon lange nicht mehr gewesen, gucken wir mal wieder hin, nicht? Passt mir gerade so rein, liegt auf der Strecke so, können wir ja mal einen kleinen Schlenker machen. Und, nein, so nicht. Nein, wir konnten es nicht mehr aushalten. das bedrängte ihn jeden Tag, ja. Er dachte an diese Thessalonicher, er dachte, wie er da abgereist war, in welchem Spannungsfeld die dort lebten durch die verfolgenden Juden. Und da war sein Herz in großer Sorge. Und irgendwann hat er gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus, diese Ungewissheit, was mit diesen Gläubigen ist. Das ist sehr menschlich. Einerseits ist es unwahrscheinlich menschlich. Andererseits zeigt es sein geistliches Empfinden für die Thessalonicher, wie eng er mit ihnen verbunden war. Könnte man sagen, er hat einfach zu wenig Vertrauen auf Gott, der kann doch alles Gott überlassen, der macht da schon keine Fehler. Aber nein, wir sehen hier ganz tiefe menschliche Empfindungen. Und diese Empfindungen sind schön und zeigen von der Fürsorge, die er für diese Geschwister hatte. Und dann sendet er Timotheus. Und wir wissen, wie Timotheus war, nicht? Aus dem ersten Brief wissen wir das ein bisschen. Dass er eher kein Draufgänger war wie Paulus. Eher ein bisschen zögerlich. In Gefahr vielleicht sogar stand, sich des Evangeliums zu schämen. Vorsichtig. Und jetzt schickt er den alleine. Paulus hätte sagen können, also ich gehe jetzt mal alleine nach Athen, von Athen nach Korinth, und ich schicke jetzt Silas und Timotheus zu zweit da zurück. Wir wissen nicht die Gründe, warum er sagte, Silas begleite mich und Timotheus, du gehst zurück alleine, der Jüngste, alleine in eine Stadt wie Thessalonich, wo die Juden so richtig voll dagegen stehen. Timotheus ging. Wahrscheinlich hat ihm schon das Herz ein bisschen geschlagen und die Knie gezittert. So ganz einfach war das nicht, aber er ist gegangen. Haben wir auch manchmal vielleicht eine Aufgabe, wo wir ein bisschen Furcht vorhaben. Gibt solche Aufgaben, da geht man nicht hin, hurra, tolle Aufgabe, da geht man hin mit schlotternden Knien. Ja. Ich denke auch hier der Timotheus, das war keine einfache Aufgabe. Aber er ist gegangen, weil auch in seinem Herzen Liebe zu diesen Thessalonichern war. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich mal jüngere Brüder, jünger als ich, meine ich damals vor 15, 20 Jahren, mitgenommen habe nach Rumänien und ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja im Herzen geblieben. Die haben sich auch nicht interessant hier, andere Leute, andere Kultur, ja, ganz interessant, schöne Landschaft und so. Nein, da sind Eindrücke in dem Herzen geblieben. Das sind heute Brüder, die alle selbstständig nach Rumänien fahren, die Geschwister dort besuchen. Und so auch Timotheus, obwohl er so jung war, er hatte eigene, auch schon ein Mitempfinden mit den Geschwistern dort. Und dieses Mitempfinden und die Sorge um sie war größer als seine Furcht, ließ ihn seine Furcht nach hinten stellen, ging trotzdem. Paulus war also in Sorge, wie wir das in Vers 5 lesen. Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt. Interessant, nicht? Das hat er doch schon in Vers 1 gesagt. Deshalb hat er dort gesagt, da wir es nicht länger aushalten konnten, in Vers 5, darum habe ich ihn, da ich es nicht länger aushalten konnte. Zweimal in so einem kurzen Absatz, wir konnten es nicht mehr aushalten. Das zeigt, wie das Empfinden war, nicht? Habe ich ihn gesandt, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Darum ging es Paulus. Er hatte Angst, ich habe hier gearbeitet. Das sind Menschen, von denen ich zumindest den Eindruck hatte, die sind gläubig, ja nicht noch mehr, auserwählt vor Grundlegung der Welt, wissen um eure Auserwählung. Und trotzdem Furcht, dass der Versucher dort, der Teufel, ein Werk tut, und sie entmutigt. Und er wollte doch nicht vergeblich gearbeitet haben. Ich weiß, wie das dem Bernd auch ein ganz großes Anliegen ist, seine Arbeit im Evangelium. Und da ist oft die Frage, Herr, ist es vergeblich gewesen? Wie viele sind hier in den Raum gekommen, schon, und wieder weggegangen? Die verlieren sich. Bernd wird von vielen noch wissen, wo sie sind. Dann ist immer die Frage, habe ich vergeblich gearbeitet? Oder auch die Geschwister hier am Ort, die sich Mühe gegeben haben, mitgeholfen haben, in Hauskreisen und Ähnlichem. Man hat sich bemüht. Sind die Früchte stabil? Oder verliert sich das wieder? Können wir solche Sorge gut verstehen. Ja. Gut verstehen. Paulus hatte sie auch. Genau diese Sorge, dass es zerrinnt. Wollte er nicht. Er wollte, dass das Bestand hat. Und er sah, dass zu diesem Bestand vielleicht auch noch eine weitere Hilfe nötig war. Dass man diese Gläubigen noch nicht einfach sich selbst überlassen konnte ganz. Dann in den Versen 6 bis 10 schreibt er nun darüber, dass ja Timotheus bei ihnen gewesen ist jetzt, dass er zurückgekehrt ist zu Paulus und die Nachricht, die er gebracht hat. Puh, und da wurde es ihnen leicht ums Herz. Da, wo sie erst gesagt haben, wir halten es nicht mehr aus. Wir müssen uns denken, Paulus wird jeden Tag Gebet und Silas jeden Tag gebetet haben für die Thessalonicher. Jeden Tag gebetet haben, auch von dem Tag an, wo sie Timotheus geschickt haben. Auch für Timotheus gebeten haben, jeden Tag. Erstmal, Herr, bewahre ihn auf dem Weg. Der ist ja nicht von Athen in ICE gestiegen und nach Thessalonich gefahren. Aber da dürfen wir auch um Bewahrung bitten, da kann auch was passieren. Aber der ist zu Fuß dahin gegangen. Nicht? Und da war einiges, das waren einige Kilometer. Weiß nicht, 2-3 Tage hat er doch gebraucht da hoch. Vielleicht auch noch mehr, eine ganze Woche, ich weiß es nicht. Es waren viele Widerwärtigkeiten. Vielleicht haben sie gebetet jeden Tag. Und dann haben sie wahrscheinlich ausgerechnet, jetzt ungefähr, jetzt an diesem Tag, jetzt müsste angekommen sein, so bei der normalen Reisegeschwindigkeit, jetzt müsste angekommen sein. Ich denke, dann haben die gebetet, Herr, dass die den gut aufnehmen. Dass die den gut aufnehmen. Und gibt das dieser etwas schüchterner und so schnell vielleicht Timotheus, der auch vielleicht ein bisschen schnell aufgibt, ach, dass er nicht gleich nur schlechte Nachrichten hört und sieht, ja, und nicht weiß, was er tun soll. Gibt es sowas, eine Ermunterung? Ich weiß nicht, was sie gebetet haben, aber wir können uns das auch vorstellen, dass die haben den innerlich einfach begleitet. Und denken wir, das hatte natürlich Auswirkungen auf Timotheus, ja. Der wurde gestärkt durch das Gebet von Silas und von Paulus. Die haben für ihn gebetet. Ich denke, natürlich hat Timotheus auch für Paulus und Silas gebetet, die jetzt nach Korinth aufbrachen. Natürlich hat er das auch umgekehrt gemacht. Schön, nicht? Und dann werden sie gebetet haben für die Zeit, wo er dann jetzt unter den Thessalonicher war. Aber wie gesagt, sie hörten da nichts. Von dem Tag an, wo sie ihn abgeschickt haben, kam keine E-Mail. Bin gut angekommen und jetzt, heute ist das passiert, heute ist das. Nein, nichts. Das Erste, als sie wieder hörten, als er wieder bei ihnen eintraf in Korinth. Dann hat er Bericht gegeben. Und der war gut, nicht? Vers 6. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Interessant, nicht? Die Thessalonicher, die waren doch in Not und Drangsal durch die Verfolgung der Juden. Und hier sagt Paulus, wir sind getröstet worden in all unserer Not und Drangsal wegen euch. Das war nicht körperliche Not und Drangsal. was Paulus hatte in Bezug auf die Thessalonicher. Das waren Drangsal und Nöte des Herzens. Das heißt, er machte in seinem Herzen, in seiner Seele all dies durch, was die vielleicht praktisch durchmachen mussten, weil er so intensiv mit ihnen verbunden war. Und da war er jetzt durch die Nachricht getröstet. Nicht die Nachricht, dass die Verfolgung aufgehört haben. Timotheus ist nicht gekommen, hat gesagt, hat sich völlig aufgelöst. Alle Juden haben sich bekehrt an dem Ort. Da konnte er nicht berichten. Nein, die Drangsal hielt an, aber sie waren stehen geblieben. Sie waren nicht, hatten nicht aufgegeben. Aber dann Vers 9, denn welchen Dank können wir Gott für euch vergelten wegen all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Seht ihr, Geschwister, Paulus hat nicht nur gesagt, tolle Nachricht, können wir uns richtig freuen, toll, machen wir eine Fete. Nein, das ging wieder zu Gott zurück, nicht? Wir freuen uns manchmal auch über gute Nachrichten. Wenn sich jemand bekehrt, wenn das Werk des Herrn läuft, freuen wir uns auch. Tun wir doch, nicht? Als Christen. Freuen wir uns wirklich. Aber danken wir auch Gott dann dafür? Oder bleibt es bei der Freude? Das ist ja schon schön, wenn wir uns freuen. Das ist ja schon gut. Aber dann sollte es noch einen Schritt weitergehen. Das sollte auch noch kommen. Dieser Dank an Gott. Und das kam bei Paulus. Und dann Vers 10, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen wollen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Auch so schön, Paulus hat jetzt nicht gesagt, ach, dann ist ja gut. Dann ist ja gut, dann brauche ich ja nicht so rasch zu kommen. Läuft ja alles bei den Thessalonichern. Nein, seine Liebe, auch wenn die Nachricht gut war und wenn ihr Zustand gut war, so hatte er sie dennoch immer noch genauso lieb und er verlangte noch umso mehr, sie wieder zu sehen. Und dann haben wir in den Versen 11 bis 13 den Wunsch des Paulus für die Thessalonicher, nachdem er jetzt diese gute Nachricht erhalten hat. Ich lese, er selbst aber, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus, richte unseren Weg zu euch. Das war sein einer Wunsch, also dass der Weg von Gott geleitet würde zu ihnen. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Und dann spricht er noch von der Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Die Ankunft des Herrn mit allen seinen Heiligen. Da tönt er schon wieder ein Thema an. Mit dem letzten Satz da tönt er schon ein Thema an. Wenn der Herr Jesus kommt, jetzt kommt er natürlich hier, um sein Reich aufzurichten, dann kommt er mit allen seinen Heiligen. Das werden wir dann nach der Pause weitersehen. Aber so schön ist, er hatte doch am Anfang des Briefes gesagt, Gott danken können für die Bemühungen der Liebe in ihrer Mitte. Für die Bemühungen der Liebe. Und jetzt ist seine Bitte für sie, dass sie, Vers 12, überströmend in der Liebe zueinander. Paulus sagt, reicht noch nicht. Kann noch besser werden. Er ist scheinbar nie zufrieden, der Apostel Paulus. Im guten Sinne nie zufrieden. Und das wünscht er ihnen auch noch. So haben wir jetzt diese zwei Kapitel gehabt, Kapitel 2 und 3, wo wir gesehen haben, dieses innere Ringen des Apostel Paulus für diese Jungbekehrten. Noch einmal, da war keine große Lehre drin, sondern wir haben nur das Herz des Apostels gesehen, und seiner Mitarbeiter, wie es in Sorge schlug für die Thessalonicher. Und wir müssen uns fragen, Herr, wie sind unsere Herzen sind da auch solche Empfindungen für unsere Geschwister da.